Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 45: Fordernde Einsätze auf hoher See.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres besonderen Podcasts für die Björn Steiger Stiftung. Heute mit Dr. Reinhard Friedel. Er hat sich entschieden, sein Leben neu zu steuern und seine Liebe zum Wasser, zu See nachzugeben und seine beiden Passionen miteinander zu verbinden und tätig zu werden auf einem ganz besonderen Schiff, auf einer ganz besonderen Schiffsgruppe. Mein Schiff, wo er nun Verantwortung trägt für all das, was medizinisch nun auf dem Schiff auf hoher See, meist auf hoher See, stattfindet. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Willkommen, Herr Dr. Friedel.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir danken Ihnen, dass Sie hier sind. Springen wir direkt mal in Ihr relativ neues Leben auf See. Was war Ihr bisher forderndster Einsatz auf See?
Es war nachts. Es war der letzte Tag einer Reise. Es war in einem fernen tropischen Land. Am nächsten Tag würde sehr viel Crew absteigen, also das Schiff verlassen, nach Hause fliegen und neue Besatzung an Land kommen. An solchen Abenden ist dann meistens eine Party auch für die Besatzung und alle umarmen sich und feiern und sind froh, dass es alles gut gegangen ist und verabschieden sich. Und da ist ein verhältnismäßig junger Mann bewusstlos geworden. Das dachte man ja, vielleicht hat er zu viel getrunken, aber es hat sich schnell herausgestellt, das war nicht der Fall. Wir haben diesen Notfall dann abgearbeitet, wir haben ihn stabilisiert, wir mussten ihn aber künstlich beatmen und haben ihn mit auf Intensivstation genommen und es war nicht so ganz klar, was er jetzt hat und hatte dann das EKG wie bei einem Herzinfarkt und viele Rhythmusstörungen. Und dann konnte ich die Diagnose stellen, das war eine Hirnblutung. Ja, es gibt also das Herz und das Gehirn, sage ich immer, sind wie ein Liebespaar, ein heimliches Liebespaar. Und es gibt eine bestimmte Art von Gehirnblutung, die Subarachnoidalblutung, die führt zu EKG-Veränderungen wie bei einem schweren Herzinfarkt. Und zusammen mit der Bewusstlosigkeit war das dann klar. Da kann man an Bord wenig machen. So, das ist auch an Land eine Erkrankung, die sehr häufig tödlich endet, auch wenn man eine Neurochirurgie in der Nähe hat. Das war aber nicht der Fall und wir haben dann also verzweifelt versucht, ihn zu retten und Hilfe zu holen oder auszuschiffen. Aber das war leider alles zu spät. Und wenn dann jemand von uns geht, also von uns, von der Besatzung, das und man dann auch noch einige Stunden wirklich gekämpft hat um dieses Leben, das ist nicht nur medizinisch sehr belastend, sondern auch emotional sehr belastend.
Wie gehen Sie mit dieser emotionalen Belastung um und wie geht Ihre engste Crew, also Ihre engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit um?
Da hat sicher jeder seine ganz eigene Art und Weise, aber wir haben uns dann hinterher natürlich zusammengesetzt. Da sind wir auch eine Gruppe von Laienhelfern dabei, bei solchen auch Wiederbelebungsmaßnahmen und haben uns viel Zeit genommen, um das zu besprechen und damit auch jeder sagen kann, wie es ihm damit geht. Und haben den Leichnam dann aber auch so hergerichtet, in Anführungszeichen, wie es den Sitten zu Hause entspricht. Das ist ganz wichtig bei einem Todesfall an Bord, gerade im Bereich der asiatischen Crew oder auch Südamerika, dass da bestimmte Rituale eingehalten werden. Das ist auch für die Angehörigen zu Hause sehr wichtig.
Zum Beispiel?
Das sind bestimmte Gebete, das sind bestimmte Utensilien. Die Menschen der Bevölkerungsgruppe, der dieses Crewmitglied angehört hat, die wissen das. Ja, und die bringen dann. Und
also religiöse Symbole.
Religiöse Symbole und so weiter. Und dann machen wir das alles. Und dann gab es aber auch, so dass die Freunde dann auch Abschied nehmen können und damit das auch so hergerichtet ist, dass die Verbliebenen zu Hause, ja, was ja auf der anderen Seite der Welt wissen, okay, das ist alles so gemacht worden, wie das gut ist für uns, wie wir glauben, dass ein Verstorbener eben behandelt werden sollte. Bestimmte Gebete, bestimmte Symbole. Ja. Mhm. Dann wurden die gesamte Crew in das große Theater eingeladen und es war ein großes Bild von ihm eingeblendet und der Kapitän hat auch wirklich sehr gute Worte gefunden und ihm salutiert. Und so war das eine sehr würdige Verabschiedung letztendlich. Aber das ist schwer für eine Besatzung, weil jeder denkt dann natürlich an zu Hause und wie wäre das bei ihm und wie kommt der Verstorbene dann auch nach Hause und solche Fragen. Solche Fälle sind schwer.
Ich will das nicht vergleichen, aber ich habe etwas Ähnliches auch in diesem Frühjahr erlebt, wo in einer Gemeinschaft von einer auch Crew, Arbeitscrew in diesem Falle, die sehr eng über mehrere Monate zusammenarbeitet, geht es um ein filmisches Projekt über 5 Monate, im Grunde auch eine Mitarbeiterin plötzlich und völlig unerwartet verstorben ist, weit vor ihrer Zeit, wenn man das so sagen kann. Dort hat man ähnlich reagiert, wurde dann ein Bild aufgebaut von ihr und so ein Kondolenzschreiben gemacht. Und weil Sie das so bewegend beschrieben haben gerade, kann ich das gerade eben so nachvollziehen, weil auch da war es so, dass die Trauer sehr groß war, aber auf der anderen Seite ist das auch sehr geholfen hat, diesen Trauervorfall für alle greifbar zu machen und ihn dann auch auf diese Art und Weise zu bewältigen. Das,
ja,
war also auch, das ist wohl auch sehr wichtig dann in solchen Zusammenhang.
Ja.
Wie gehen Sie mit der Verantwortung um? Denn das sind ja Verantwortung, hohe Verantwortung, die Sie haben. Die haben Sie als Arzt, aber das ist ja nochmal eine besondere Verantwortung. Ich meine jetzt gar nicht in diesem klassischen Fall, sondern überhaupt medizinische Verantwortung auf so einem Schiff. Sagen Sie sich, ja gut, ich habe halt so ein Standing, so eine Routine. Ich bin gut ausgestattet, habe eine tolle Crew, ist ein tolles Schiff. Was gibt Ihnen die Sicherheit, eben so agieren zu können, wie Sie agieren?
Also ich versuche mein Bestes. Und das meine ich ernst. Ja, man kann auch so dahin praktizieren und nicht sein Bestes versuchen. Also ich versuche mein Bestes, aber ich versuche auch das Beste aus meinem Team hervorzubringen. Und das geht nicht, indem man bossy ist und Ansagen macht, sondern indem man jeden Einzelnen nach seinen Kräften unterstützt und sieht, wo sind seine Stärken und ihn entsprechend dieser Stärken einsetzt und unterstützt. Ja, ich meine, in einem Orchester spielt nicht jeder die erste Geige, man spielt vielleicht auch nur die Trommel, die zweimal während des Stückes vorkommt, aber dann ist sie eben sehr wichtig. Also führen heißt dienen und gucken, dass die anderen auch Erfolg haben und also das versuche ich schon sehr und ich bilde mich da auch fort.
Ich wollte gerade fragen, waren Sie immer so?
Nein, ich war nicht immer so, aber ich habe auch oft etwas nicht gut gemacht in meinem Leben. Also das wird jeder Herzchirurg und auch jeder, sage ich mal, Profi wissen, dass man es nicht immer perfekt macht. Und wenn etwas nicht gut ist, dann kann man daraus lernen. Ja, also das ist das Schöne, dass man aus seinen Fehlern lernen kann und das tue ich. Und es ist auch so, ich bin ja auch Flottenarzt von TUI Cruises, als Fleet Senior Doctor. Also ich bin verantwortlich für alle mittlerweile 8 Schiffe. Auch da, das geht nicht, indem man Ansagen macht, sondern indem man diese vielen Teams an Bord zuhört und guckt, wie man sie unterstützen kann. Und wenn man diese Unterstützung hat, dann passiert etwas, das ist mehr als die Summe der Teile. Ja, dann ist also mehr als 2 Ärzte und 3 Krankenpfleger, sondern dann kommt dann eine neue Komponente hinein an Spirit, würde ich mal sagen, und also an so einem Zusammenhalt. Und dann können Teams auch über sich hinauswachsen. Und wenn man das hat, dann ist Verantwortung sehr viel leichter zu tragen. Und vor allem tragen dann alle Verantwortung mit. Ja, wenn man nur so delegiert, so von oben nach unten, dann hat man viele Ameisen. Aber was man braucht, ist eigentlich Elefanten, die Verantwortung tragen.
Eine Sache, die uns sehr beschäftigt hat, mehrere Jahre beschäftigt hat, war das Coronavirus, was auf alle Branchen im Grunde Auswirkungen hatte, auch auf die Kreuzfahrtbranche. Gott sei Dank ist das vorbei, Gott sei Dank können wir uns wieder bewegen und auch wenn wir auf die politische Aufarbeitung noch warten. Wie geht man bei Ihnen auf Schiffen mittlerweile um mit dem Risiko von Infektionen, von möglichen Ausbrüchen und was haben Sie aus Corona gelernt?
Also Schiffe sind traditionell Orte, an denen sich Seuchen sehr schnell verbreiten, ja. Und also auch die Schiffsärzte unter Columbus und Nelson und so weiter, das waren in erster Linie Seuchenexperten, die waren zuständig für die Hygiene und haben geguckt, dass nicht so viele Ratten an Bord sind und dass sich die Pest nicht ausbreitet und dass das Wasser in Ordnung ist und all diese Dinge. Also Seuchenhygiene spielt eine riesengroße Rolle an Bord und das ist bis heute so, ja. Und das ist ja, vor kurzem wurde die Queen Mary stillgelegt, weil dort eine Norovirus-Durchfallepidemie war. Und das ist ja nun ein sehr prominentes Kreuzfahrtschiff. Es kann einen jederzeit treffen, dass man zum Beispiel eine Durchfallepidemie an Bord hat oder auch eine Grippeepidemie. Damit das nicht passiert, gelten am Bord sehr strenge Maßnahmen. Also wenn jemand Durchfall hat, dann wird er also sofort behandelt und sofort instruiert, wie er sich zu verhalten hat. Und ganz genauso, wenn jemand Atemwegsinfektion oder Grippe hat, dann bitten wir ihn, also wir bitten darum, einen Mundschutz zu tragen, aber da kam uns die Corona-Epidemie sehr entgegen. Das ist dann für die meisten Menschen erfreulicherweise auch selbstverständlich. Und wir tragen jeden dieser Fälle, ob das jetzt in ein Log ein, also in eine Tabelle. Und diese Tabelle müssen wir auch an jeden Hafen schicken, den wir anlaufen, also ein oder zwei Tage vorher. Weil Hafenstädte waren früher eben sehr diesen Schiffen ausgeliefert, die Seuchen eingeschleppt haben. Und da gibt es also eine internationale Gesundheitserklärung, die jedes Schiff ausfüllen muss, bevor sie an den Hafen anläuft, ob hier ansteckende Erkrankungen an Bord sind. Es geht auch um Mumps, Masern, Röteln, Windpocken und solche Dinge.
Ja klar, weil die natürlich von den Schiffen früher reingebracht worden sind in die jeweiligen Gegenden, wo man vielleicht auch gar nicht so darauf vorbereitet war.
Ja, ganz genau. Also ich war gerade eben in Hongkong und da gibt es ein maritimes Medizinmuseum und also da wurde von den Engländern die Pest eingeschleppt. Ja, und die ganze Bevölkerung wurde dahin gerafft. Also spielt Hygiene, spielt eine extrem große Rolle auf dem Schiff.
Dr. Friedl, wenn Sie das so sagen, Hongkong, da war ich gerade, da wacht doch in mir das Fernweh. Nehmen Sie uns doch mal mit in so 3 Monate, 6 Monate Ihrer Tätigkeit. Von wo geht's dann nach wo? Sind Sie die ganze Zeit auf dem Schiff? Kommen Sie zwischendurch mal wieder zurück nach Deutschland? Nehmen wir mal diesen 3 Monats, wenn denn ein Einsatz so lange am Stück dauert. Aber was sind so klassische Routen für Sie, die Sie fahren? Und von wo bis wo geht's dann hin?
Ja, also ich war jetzt eben zum Beispiel 3 Monate in Südostasien. Und was ich nicht dazu gesagt habe vorher, ist, dass ich jeden zweiten Tag frei habe. Also ich habe immer 24 Stunden Dienst und 24 Stunden frei.
Was machen Sie, wenn Sie frei haben?
Dann? Genau. Können Sie jetzt mal raten. Ja, da gucke ich mir natürlich auch die Welt an. Ja. Also deshalb fahren wir alle zur See. Ja, wir wollen, weil wir etwas von der Welt sehen wollen. Das klappt nicht immer in jedem Hafen, weil manchmal hat man eben auch Treffen mit dem Kapitän oder irgendwelche Meetings. Aber irgendwann klappt es meistens. Wir fahren ja im Kreis.
Wo sind Sie da losgefahren? Südostasien,
also
Bangkok?
Ich bin in Bangkok losgefahren und dann sind wir nach Bangkok, liebe ich sehr, weil ich habe in Thailand gearbeitet. Also in meinem letzten Studienjahr, dem praktischen Jahr, war ich also in dem größten thailändischen Klinik.
In Bangkok.
Ja. Und dann sind wir losgefahren nach Vietnam, also Ho Chi Minh und dann die Ha Long Bay, diese sagenumwobene Inselwelt, und dann sind wir weitergefahren nach Shanghai, nach Japan, nach Taiwan. Und das sind alles Erdteile und Städte, in denen ich auch tatsächlich noch nie war. Und
was hat Sie da am meisten beeindruckt?
Also wenn man heute, also Shanghai, es gibt ja in der Schifffahrt oder in der Seefahrt in Deutschland das Wort Shanghaien.
Shanghai in Shanghai.
Shanghai in Shanghai,
genau. Es gibt sogar ein tolles Lied von der Rockband Nazareth. Also gekidnappt und aufs Boot verfrachtet,
genau.
In Shanghai.
Genau, also es ist nicht, das wurde man abgefüllt. Ja. Das war also, man war in einer Opiumhülle in Shanghai, ja, und dort wurde am Alkohol oder Drogen bezahlt, und am nächsten Tag ist man auf dem Schiff aufgewacht, ja, und war schon unterwegs. Das nennt man Shanghai.
Aber nicht als Passagier, sondern als arbeitende...
Als Seemann, ja.
Als Seemann, ja.
Oder Seefrau vielleicht. Ja. Also Shanghai, das war auch so mein Bild irgendwie, so Opiumhöhlen und zwielichtige Gestalten. Also das ist, glaube ich, mit Abstand die modernste Stadt, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Die Elektromobilität ist wahnsinnig entwickelt. Die höchsten Aussichtsplattformen der Welt, aber auch städtebaulich unfassbar gut. Also es gibt dort ja auch alte europäische Viertel, die so erhalten werden. Das verstehe ich schon, wieso China eine Weltmacht ist. Das ist mir da also nochmal irgendwie auf eine andere Art sehr klar geworden. Aber ich esse sehr gerne und war zum Beispiel in Taiwan, wenn man dort in ein Restaurant geht, wo es Meeresfrüchte gibt, und die gibt es deren viele, weil das überall, das ist ja eine Insel, die von Wasser umgeben ist. Also alles, was man dort essen möchte, lebt noch. Und das sind also vor einem Restaurant hunderte von Aquarien mit Abalonen und Hummern und Muscheln und alles, was so im Meer lebt. Und das kann man sich dann aussuchen. Und das Zuckt ist man sich dann darüber auch im Klaren, dass man jetzt, wenn man also etwa also Tiere isst, dass die auch getötet werden.
Ja.
Schmeckt aber auch sehr gut.
Ja. Na gut, vielen fällt das leichter bei Fischen oder Meerestieren als bei... Ja. Denen, die auf dem Land
leben. Ja, aber wenn man wo war das? Irgendwo in China, in Vietnam. Ja, es war ein kleiner Markt, und da ist auch fast alles, was verkauft wurde, lebendig, weil es eben, das ist ein Merkmal von Frische. Ja, also wenn ein Huhn noch lebt, dann kann das ja nicht schon 2 Tage ungekühlt rumliegen. Ja.
So, also auf diese Art und Weise verschammt sich auch ein Eindruck von den großartigen Zielen, die Sie bereisen. Gehen wir mal zurück an Bord. Wir haben, Gott sei Dank sehr selten, aber es ist ein etwas ernstes Thema, hin und wieder auch mal auf Schiffen Suizide. So, es gab einen ganz berühmten Fall.
Ja.
Daniel
Kübelböck,
richtig, der einfach von Bord gesprungen ist. Mhm. Gibt es da manchmal Anzeichen für diese Menschen? Und wenn ja, wie geht man mit denen um?
Ich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat Suizidgedanken, dann nehme ich mir natürlich sehr viel Zeit. Und da gibt es auch, wir haben da auch professionelle Hilfe, telemedizinische Hilfe. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, Telemedizin. Aber wir haben auch ein Kriseninterventionsteam in Deutschland, was 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche für uns erreichbar ist, wo der oder die Betroffene dann auch mit einem Profi reden kann. Ja, gegebenenfalls auch in meinem Beisein. Und dann kommt er idealerweise zu einer Einschätzung, wie ernst die Lage ist, was wir tun können. Und nehmen wir mal an, also das wäre ein Fall, der auch von diesem Kriseninterventionsteam als wirklich potenziell selbstmordgefährdet angesehen wird, dann wird diese Person also begleitet bis zum nächsten Hafen und ist nicht mehr alleine, und dann kommt meistens ein Notfallsanitäter oder so jemand, der sich mit solchen Sachen auskennt, in den Hafen, in dem Fall wäre es zum Beispiel dann Bangkok, und holt ihn ab und bringt ihn nach Deutschland. Dass jemand unbeobachtet von Bord springt, kann passieren, also ich habe es noch nie erlebt. Es ist allerdings, ich hatte mal einen Fall, der ist ein bisschen lustig, so im Nachhinein ist er ein bisschen lustig. Es wurde ein Abschiedsbrief gefunden, irgendwo bei den Rettungsbooten. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ja, und dieser Abschiedsbrief war sehr blümerant, so an meine große Liebe und so schade, dass ich gehen muss. Und denkt man sich, okay, wer war jetzt die große Liebe und wohin bist du gegangen? Ja, und dann.
Der war nicht unterzeichnet mit dem Namen.
Okay. Der war nicht unterzeichnet und dann. Den hatte einer von der Decksmannschaft hatte den gefunden, also so von einer von den Jungs, die immer einen Schraubenschlüssel und einen Blaumann anhaben, und der ist damit dann zu seinem Sicherheitsoffizier gegangen und der ist damit zum Kapitän gegangen. Der Kapitän hat mich angerufen, ja, weil ich ja so ein Mann der Sprache bin, auch ein bisschen. Und dann wurde das ganze Schiff gezählt. Ja, dann wurde gemustert, wie man sagt. Also da gibt es so Musterstationen, da wurde das ganze Schiff gezählt und geguckt, ob einer fehlt. War dann erfreulicherweise nicht so. Aber das ist natürlich sehr sensibel, ja, dieses Thema. Und da gibt auch sehr, sehr viele Vorkehrungen, dass das idealerweise nicht passiert oder wenn, dann, dass so ein Patient gut begleitet wird.
Gibt es eigentlich rechtliche Rahmenbedingungen für Sie auf hoher See? Welchen Gesetzen unterliegen Sie da, wenn Sie mit dem Schiff irgendwo außerhalb der Hoheitsgewässer sind von Ländern, die Sie anlaufen?
Also ich persönlich unterliege den deutschen Arztgesetzen. Ja, also ich habe eine Ärztekammer, die ist für mich zuständig. Und wenn sich jemand über mich beschweren möchte, dann müsste er das bei dieser Ärztekammer in Mecklenburg-Vorpommern tun. Und ansonsten, was im Hospital vorzuhalten ist und wie das auszusehen hat und so weiter, das unterliegt der Flagge. Ja, und die Flagge ist in diesem Fall Malta. Und also das ist der Flaggenstaat und der bestimmt, welche Mindestausstattung an medizinischem Equipment so ein Schiff vorhalten muss.
Wie unterscheiden sich diese verschiedenen Schiffe eigentlich so von der, Sie haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Und Relax.
Aha. Ja. Und bei Relax müsste ja die Zahl derer, die dann in die, wie heißt es, Leisure-Krankheit fallen, ja besonders hoch sein, weil da ist dann nur noch Relax.
Hoffen wir es nicht.
Ja.
Die 3, 4, 5 und 6 sind baugleich. Und dann die neue 1 und 2, eine neuere Baureihe, die sind auch baugleich. Und die mein Schiff Relax. Und jetzt kommt dann noch eine, die heißt Flow, die sind auch baugleich. Das sind aber dann die Relax und die Flow, das ist eine neue Klasse. Die sind dann nochmal größer, haben auch größere Hospitäler, haben auch 3 Ärzte an Bord.
Und die Idee, dass man sich da nur noch entspannt dann bei Relax und floatet durch die See.
Ja, diesen Anspruch haben alle Schiffe natürlich, aber man ist jetzt eben weggekommen von dieser Nummerierung.
Ah. Ja. Jetzt gibt es ja, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, berühmte TV-Adaptionen davon. Ja. Das berühmteste ist sicherlich das Traumschiff immer noch.
Ja.
Auch da gibt es eine ärztliche Leiterin des Ganzen, die auch relativ prominent ist in dem Ganzen. Und wenn Sie das sehen, wie der Alltag dargestellt wird, wie viel hat das zu tun oder mit dem täglichen Alltag, den Sie erleben auf den Schiffen?
Also mein Lieblingsschiffsarzt auf dem Traumschiff war ja Harald Schmidt.
Ja,
ja. Er ist ein Intellektueller und er hat Humor. Ja. Und also wenn man Humor hat, das hilft schon ziemlich. Also es ist nicht so, dass wir immer Verbrecher jagen und es ist auch nicht so, dass ich Damen auf dem Sonnendeck den Rücken eincreme, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen. Ja, sondern hoffe ich mal, dass das so klar geworden ist, dass wir dort schon einen Job haben und viel arbeiten müssen unter besonderen Bedingungen. Das heißt, wir sind auf uns alleine gestellt, wir müssen immer eine Lösung finden. Das macht natürlich auch den Reiz aus. Aber wenn ich dann frei habe und an einem Strand bin oder auf dem Crewdeck und aufs blaue Meer blicke, dann denke ich, ich habe den besten Job der Welt.
Gibt es manchmal Passagiere, die aufgrund ihrer Einstellung von Fernsehserien falsche Erwartungen haben, auch an ihre Funktion?
Also aufgrund von Fernsehsendungen würde ich jetzt nicht vielleicht sagen, weil in den Fernsehsendungen ist das Hospital ja so ein Zimmerchen mit einem Verbandskasten
ja.
Und einer Ärztin mit blauen Augen, meinetwegen. Also wenn sie dann bei uns ins Hospital kommen, dann kriegen sie große Augen, weil sie sehen, was da eigentlich vorgehalten ist. Das können sich die meisten Menschen eigentlich gar nicht vorstellen, wie groß und komplex das ist. Und aber trotzdem gibt es natürlich auch Patienten, die dann echt verwundert sind, dass wir keinen Kernspintomographie jetzt machen können von ihrer Bandscheibe. Das ist aber eigentlich eher selten. Ja, also die meisten sind schon sehr beeindruckt und würde ich mal sagen auch zufrieden.
Und diese medizinische Ausstattung, die hat sich doch sicherlich auch im Laufe der Jahre schon massiv verändert, oder? Wie war es am Anfang? Wie ist es jetzt? Was ist dazugekommen?
Ja, also die Geräte werden ständig modernisiert. Die müssen natürlich auch alle, also mindestens jedes Jahr einmal einen Kundendienst haben. Das heißt, da werden Techniker aus aller Welt eingeflogen und wir haben eigentlich für alles immer die jeweils modernsten Geräte. Wir haben jetzt auch ein digitales Röntgen, was die Arbeit schon sehr erleichtert und eine hervorragende Bildqualität gibt.
Gibt es etwas, was die stationäre Medizin von Ihnen lernen kann?
Also vielleicht würde ich nicht so weit gehen, dass Sie etwas von uns lernen können, aber wir haben schon den Anspruch, ich sag's mal so, es gab einen berühmten Kardiologen, Bernard Lone, ja, der hat den Defi erfunden, also dass diese Kiste, mit der man Elektroschocks gibt. Ja, die jetzt auch diese AEDs, die hängen ja in jeder Turnhalle und in jeder Kantine.
Und die Steiger-Stiftung hat ein großes Ziel, flächendeckend diese AEDs zur Verfügung
zu stellen. Genau, also das war echt ein robuster Herzarzt, ja, ein Techniker. Ja, der hat damals die Patienten einfach mal an die Steckdose angeschlossen und es hat funktioniert. Aber der hat gesagt, wenn ein Patient die Ordination verlässt, dann sollte er sich besser fühlen, als wenn er reingekommen ist. Ja, auch wenn man nicht immer ganz genau weiß, was er hat oder das perfekte Medikament. Aber das kann ein Arzt tun, dass er sich besser fühlt. Man kann ehrlich sein und man kann Hoffnung geben. Und das ist etwas, also ein Anspruch, den ich habe und der auch so der Spirit ist, auf der mein Schiff flotte. Und das würde ich gerne weitergeben.
Was raten Sie jungen Medizinerinnen, Medizinern, die überlegen, ob sie eine Karriere fortsetzen oder beginnen als Schiffsarzt, als Schiffsärztin?
Ja, sie müssen eine gute Ausbildung haben. Ja, also um Schiffsarzt zu werden, da gibt es tatsächlich auch Kriterien. Man sollte Allgemeinmedizin sein oder Chirurg oder Anästhesist oder Internist. Idealerweise hat man aus all diesen Fachrichtungen Erfahrung. Man muss ja auch Wunden nähen und man soll ja auch Masern erkennen. Und man sollte sich schon Zeit lassen und viel Erfahrung an Land sammeln. Ja, weil das ist, auf Schiff ist ja kein Experimentallabor, sondern das sind Menschen und die Ansprüche sind hoch. Also viel Erfahrung sammeln, die Notarzt werden idealerweise und bereit sein zu lernen.
Jetzt haben Sie beschrieben, wie viele Teams Sie führen, überwachen oder guiden auch. Welche Leitlinien haben Sie dabei und wie erkennen Sie, wenn etwas gut läuft und auch nicht so gut läuft?
Also ich führe mit Herz und Verstand. Es gibt ja in der Medizin heute, man nennt das neurokardiale Achse. Ja, also diese Verbindung von Herz und Gehirn.
Die müssen Sie noch mal ein bisschen erklären, weil ich glaube, die ist für viele neu, die neurokardiale Achse. Was bedeutet das konkret?
Das bedeutet, dass Herz und Gehirn ganz enge Partner sind, die sich ganz eng austauschen. Zum Beispiel über das Nervensystem. Ja, aber 80% der Nerven laufen nicht vom Gehirn zum Herzen, sondern vom Herzen zum Gehirn. Dann kann man sich natürlich sagen, was das Herz dem Gehirn zu sagen hat. Das kann ich jetzt in Ihrem Fall nicht wissen, aber es gibt herzschlag-evozierte Potenziale im Gehirn. Also wenn das Gehirn auf das Herz hört, dann kann man das messen. Und wenn das Gehirn das tut es nicht immer, aber wenn es antwortet, wenn es hört, dann passiert etwas ganz Zauberhaftes. Dann sehen wir besser. Ja, und das wurde publiziert in Nature Neuroscience, also es ist die Bibel der Neurowissenschaften. Also wenn das Gehirn auf den Herzschlag hört, dann sehen wir besser. Ja, das wurde gemessen an emotionsneutralen Graustufenbildern. Das ist so eine wissenschaftliche Messung, aber jetzt kommt meine Erweiterung, dann sieht man vielleicht auch, dass es nicht nur, also wenn man auch mit dem Herzen dabei ist, dann sieht man vielleicht auch, dass es nicht nur eine Lösung für ein Problem gibt, sondern viele, oder dass jemand Hilfe braucht. Und das versuche ich in meine Führung zu integrieren.
Man versteht nicht nur mehr, also man sieht nicht nur emotional mehr, sondern man sieht auch schärfer.
Sieht schärfer. Genau, aber diese herzschlagevozierten Potenziale sind auch assoziiert mit Mitgefühl, mit Altruismus. Da gibt es ja große Forschungsarbeiten inzwischen dazu.
Also höre auf dein Herz und sieh oder seh mit deinem Herz.
Ja, das besser kann man es nicht sagen. Und das ist keine Esoterik, sondern das ist State of the Art Neurowissenschaft.
Herr Dr. Friedl, ich danke herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.